Jesus und die Nazarener. Seit 9 Jahren darf ich hier in Korntal leben, als alter Stuttgarter. Meine Frau und ich sind in Stuttgart aufgewachsen. Beziehen wir in Korntal, weil das zum Landkreis Ludwigsburg gehört, die Ludwigsburger Ausgabe der Stuttgarter Zeitung. Und Sie können sich nicht vorstellen, seit gestern ist die ganze Ludwigsburger Ausgabe der Stuttgarter Zeitung voll Horst Köhler, unser Ludwigsburger, wird Bundespräsident. Unser Ludwigsburger. Also, ich fühle mich beinahe ein bisschen komisch, dass ich bloß Korntaler bin, aber das ist richtiger, bloß die Ludwigsburger Zeitung habe. Aber so kann es sein, der Stolz der Heimat, der Gefährten und Freunde auf ihren Mann. Und so hätte es ja auch sein können, wenn Jesus nach Nazareth kommt. Was wissen wir von Nazareth? Wir wollen es kurz zusammentragen. Wir sind Landvolk der Reformation, wir haben die Bibel. Und jetzt, prima, was wissen wir von Nazareth? Ja, jetzt sammeln wir es mal. Wie kommt denn, er ist in Bethlehem geboren. Wie kommt er plötzlich nach Nazareth? War wahrscheinlich die Heimat der Maria, nicht? Und als sie aus Ägypten zurückkamen, Anfang des Matthäus-Evangeliums, zogen sie nach Nazareth und er wurde Nazarener genannt. Der Name, wo ist denn Jesus noch Nazarener genannt? An welcher wichtigen Stelle? Am Kreuz, Jesus von Nazareth, der König der Juden, nicht? Der Apostelgeschichte, die ersten Christen haben diesen Ehrennamen des Nazareners immer geführt. Paulus sagt, ich meinte, ich müsste viel tun gegen den Namen des Jesus von Nazareth. Weil Nazareth war für einen, der in Jerusalem war, das ist wie wenn man sagt, der Abgeordnete von Oggersheim und meint den Kohl, gell, das ist abwertend. Oder beim Wahlkampf für den Präsidenten Bush hat es geheißen, der Bankrotteur aus nirgendwo, gell, also irgendwo aus den Südstaaten, nicht? Bei Carter hat man gesagt, der Erdnussverkäufer da irgendwo aus North Carolina oder sowas. So gibt man Beinamen. Und es war eigentlich abwertend gedacht, Jesus von Nazareth. Wissen wir eine Stelle, wo die ganze Abwertung? Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Johannes 1, sagt der Nathanael, als der Philippus sagt, komm, wir haben den gefunden, von dem bei Mose und Propheten steht, Jesus von Nazareth. Da sagt er, Entschuldigung, was kann von Nazareth denn schon Gutes kommen können? Nichts Besonderes als verachtete Nazareth. Und die ersten Christen haben gesagt, jawohl, im Namen des Jesus von Nazareth steh auf und wandle. Oder Gold und Silber habe ich nicht, aber im Namen des Jesus von Nazareth. Jawohl, zu dem stehen wir. Dort ist Jesus aufgewachsen. Jetzt haben wir eine Stelle noch nicht. Wer hat denn in Nazareth gelebt? Wir wissen vom 12-jährigen Jesus, als sie auf dem Weg waren von Jerusalem wieder die Heimat nach Nazareth, so wahrscheinlich 3 Tage lang, meinten Maria und Josef, er wäre unter den Gefährten und sie suchten ihn unter den Verwandten und Bekannten, heißt da Lukas 2. Also Jesus hat in Nazareth Verwandte, Leute, die ihn kannten, die Bekannten, die Gefährten, die Schulkameraden, mit denen er Unterricht in der Synagoge besucht hat. Und jetzt in Lukas 4 wird berichtet, wie Jesus nach Nazareth kommt. Ich darf Sie bitten, dass wir Lukas 4 aufschlagen. Lukas 4. Begegnung des Jesus, der aus Nazareth stammte oder aufgewachsen war, mit seinen Freunden, Bekannten, Verwandten, Gefährten. Wir fangen an bei Vers 14, Lukas 4 ab Vers 14. Und Jesus kam in der Kraft des Geistes wieder nach Galiläa und die Kunde von ihm erscholl durch alle umliegenden Orte. Und er lehrte in ihren Synagogen und wurde von jedermann gepriesen. Also wieder Horst Köhler, jetzt die Leute überschlagen sich. Ja, das ist der Kandidat, warum sind wir bisher nicht draufgekommen? Alles sagt der Jesus interessant. Und jetzt kommt er nach Nazareth. Die Frage ist, ob der Jubel in Nazareth erst recht groß wird. Und er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war. Wie lange hat er wohl in Nazareth gelebt? Fast 30 Jahre. Also war wahrscheinlich 2-3 Jahre alt, als er von Ägypten zurückkam. Und als Jesus auftrat, heißt es nachher, er war etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten, wenn Sie bin zurückschlagen, bei Kapitel 3, Vers 23, 3, 23, als Jesus war, als er auftrat, etwa 30 Jahre alt und wurde gehalten für einen Sohn Josefs, der war ein Sohn Elis, und dann kommt der ganze Stammbaum. Also, 27, 28 Jahre lang in Nazareth gelebt, müssen wir uns mal klar machen. Der württembergische geistliche Vater Steinhofer hat ein Büchlein geschrieben, die 30 Jahre in Nazareth, wo er sich überlegt, was ist denn da alles geschehen? Müssen wir klar machen, wenn so in unseren Zeitungen steht, dass ein neuer Rektor an die Realschule kommt oder ein neuer Leiter des Sozialamtes und dann kommt eine kleine Biografie. Er ist geboren in Gaggenau, aber zur Schule gegangen in Karlsruhe und dann ist er aufs Technische Gymnasium gegangen und hat seine Ausbildung dann bekommen bei dem Handelsfirma sowieso. Und hat seine Frau kennengelernt aus dem Elsässischen und sie haben 3 Kinder. Das Entscheidende passiert in den ersten 3 Jahrzehnten unseres Lebens. Nachher verändert sich höchstens noch die Gehaltsstufe und die Haarfarbe. Aber sonst nicht mehr viel. Aber die entscheidenden Jahre in einem Menschenleben bringt Jesus in Nazareth zu, wenn überhaupt irgendwo auf unserem Erdenrund Menschen begreifen sollten, dieser Jesus gehört zu uns. Dann war Nazareth der Platz, wo sie eigentlich begreifen müssen, das ist einer von uns. Der gehört ganz zu uns, der kennt uns durch und durch. Er hat ja auch geteilt mit den Bewohnern von Nazareth die Verachtung. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Das schweißt auch zusammen. In Württemberg spricht man immer vom heiligen Korntal, so etwas lächelnd, heilige Korntal. Die sind besonders bigott und besonders eng und so, nicht? Schweißt zusammen, dann sind wir es eben, nicht? Aber wir lassen trotzdem nichts auf uns kommen, wir wissen, was wir wert sind. Was hat Jesus in diesen 28 Jahren in Nazareth gelernt? Zuerst ist er in der Schrift unterwiesen worden. Ja, als 12-jähriger Jesus haben sich die Schriftgelehrten und Ältesten gewundert, welche Antworten und Fragen er da formuliert hat. Jesus hat aufgrund der Schrift seinen Weg erkannt. Morgen wird gepredigt werden über das Jona-Zeichen, wie Jona 3 Tage in des Fisches Bauch war, so wird auch der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte in der Mitte der Erde sein. Jesus hat seinen Weg aufgrund der Schrift erkannt. Wissen wir so eine Stelle, wie er immer sagt, so wie Mose, was hat? So wie Mose die Schlange erhöht hat, so wird auch der Menschensohn erhöht werden, auf das alle, die an den Glauben nicht verloren werden, so das ewige Leben haben. Jesus hat seinen eigenen Weg aufgrund der Schrift bestätigt gefunden. Aber er hat auch die ganzen Sorgen und Nöte eines Menschenlebens in Nazareth, ja, als der ewige Sohn Gottes hat er sie gekannt, aber er hat sie in die Worte fassen können. Wie das ist, wie wenn ein Ochs oder ein Esel oder ein Schaf in den Brunnen fällt, das man sogar am Sonntag herausholt. Und wenn der Sämann sieht, dass da manches auf den Weg fällt und manches aufs Felsige, ich möchte Sie mal auf die Spur setzen, dass Sie bei den Gleichnissen und Worten des Herrn Jesus dem nachgehen, wie Jesus die Sorgen der Menschen verstehen kann. Ein Weib, wenn sie gebiert hat, Angst vor der Stunde, vor den Schmerzen. Das denken Sie, unser aller Mutter, als sie geboren hat, vor den letzten Presswehen. Aber wenn das Kind geboren ist, der Schmerz vergessen vor lauter Freude, dass ein Kind zur Welt gekommen ist. Hat der Herr Jesus gekannt, er hat mitfühlen können mit einer gebärenden Mutter, weil er es miterlebt hat. Da waren nicht die Fenster zu oder ist man auf die Wochenstation des Hospitals gegangen. Er hat erlebt, wie das ist, wenn Motten und Rost den Besitz fressen, wenn man ein Geldstück verliert, wenn ein Schaf sich verläuft, wenn ein Haus auf den Fels gebaut wird. Er, der Zimmermannssohn, hat gewusst, dass man einen festen Grund braucht und dass man auch Finanzen baut, dass man vorher überschlagen muss, ob man es habe hinauszuführen, dass nicht Bauruinen stehen bleiben. All die Beispiele, die Jesus so lebensnah bringt, das ist Nazareth-Erfahrung, hautnah, so dass er den Menschen predigen konnte, dass sie etwas verstehen konnten. Das war nicht, wie wenn wir Theologen sprechen, das geht immer über die Köpfe weg. Das war praktisch aus dem Alltagsleben geschöpft. Bis hin zu der engen Pforte, dass die Menschen lieber durch die breite Pforte hineingehen, durch das breite Tor. Und Jesus knüpft daran an, dass der Weg zum Himmel durch die enge Pforte geht und nicht durch den breiten Weg. Aber Jesus hat auch in Nazareth erkannt, die Verlogenheit und Scheinheiligkeit so vieler frommer Menschen, dass sie ihre Gabe zum Altar nach Jerusalem bringen, aber unversöhnt sind mit ihrem Allernächsten. Dann lass lieber deine Gabe und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder. Und wenn du schon fastest, sind unsere Fastleute auch da. Da muss ich mich jetzt am Riemen reißen. Also sollen sie ihr Angesicht salben und nicht herumlaufen, sag ich, halt's bald nicht mehr aus, nicht, sondern dass du nicht scheinst mit deinem Fasten. Die Vorläufigkeit, die Vordergründigkeit des scheinbar frommen Menschen, der gierige Blick. Du brichst nicht erst die Ehe, wenn du mit der fremden Frau durchgehst, sondern schon mit deinem Blick brichst du sie. Was siehst du den Splitter in deines Bruders Auge, der Richtgeist? Wie viel kritisieren, wie viel richten bis heute in unseren Gemeinden? Das alles hat Jesus von der Bergpredigt an formuliert, weil er es gesehen hat in Nazareth. Man sagt heute, die Missionare, wenn sie wirklich unter den Stämmen und Nationen wirken wollen, brauchen eine Inkulturierung. Sie müssen in die fremde Kultur hineintauchen. Der Heilige Geist kann dazu helfen. Gottfried Osemensa hat immer gesagt, wie der Missionar Kristaller unsere Sprache verstanden hat, die Twi-Sprachen in Ghana, so verstehen wir sie nicht mal selber. Der Heilige Geist tut dies Wunder, schon bei der Übersetzung. So wie die Hedwig von Redern eine Sprachgabe hatte. Aber wir haben es beim Essen besprochen, schon bei der Türkenmission, wenn wir versuchen, Türken zu Jesus zu führen, verstehen wir ihre Kultur, warum sie vor dem Haus ihre Schuhe ausziehen, nicht erst in der Moschee. Und was man essen darf und was man nicht essen darf und wo die Frau den Vorantritt hat oder nicht den, verstehen Sie, die ganzen Gewohnheiten, dass man sich in die Kultur hinein begibt, hat Jesus in Nazareth erlebt. Im 2. Korintherbrief heißt einmal, Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Das heißt nicht, dass Jesus so blauäugig war, dass er gar nicht wusste, was Sünde ist, sondern der selber von keiner Sünde belastet war. Aber er hat sehr die Gefahren erkannt, die in unserem Auge sind, mit dem Richtgeist, mit dem Brennen unserer Fantasie, mit der Gier, das haben wollen, besitzen wollen, die Sorgen. Wie heißt, wenn Jesus das Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld aus, die aber auf steinige gesät sind, sind die, wo die Saat zwar aufgeht, aber die Sorgen und die Gier nach dem Habenwollen ersticken das. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in einem Land, wo es uns so gut geht, wie es noch keiner Generation vor uns gut gegangen ist. Und trotzdem ist die Gier da. Ich habe in 14 Jahren meiner Tätigkeit als Dekan und Pfarrer in Schondorf viele Wunder erlebt. Heilungen, Gebetserhörungen. Aber gar nie, dass eine verkrachte Erbschaftsgeschichte geheilt wurde. Am Geld, da klammern sich auch die Christen fest. Und die kriegt mehr. Und warum hat die alten Möbel von der Oma bekommen? Die Sorge und der Betrug des Reichtums, sagt Jesus. Mammon, Götzendienst. Also das hat er alles in Nazareth kennengelernt. Müssen wir uns mal klar machen. Und jetzt kommt Jesus nach Nazareth, wo er dies alles kennengelernt hat, wo eigentlich die Gefährten und Verwandten sagen, der kennt uns durch und durch, der kennt zu uns. Und Vers 30, jetzt machen wir einen großen Sprung zum Abschluss. Schon Vers 29. Sie standen auf und stießen ihn zur Stadt hinaus und führten ihn an den Abhang des Berges, auf dem ihre Stadt gebaut war, um ihn hinabzustürzen. Aber er ging mitten durch sie hinweg. Das Wunder ist nicht, dass, so wird es mal in einem amerikanischen Film dargestellt, wie Jesus mit blitzenden Augen die Meute der Nazareth-Leute ansieht und sie erstaunt. Nein, Jesus hat sie stehen lassen. Johannes 12, und Jesus ging hinweg und verbarg sich vor ihnen. Jesus kann uns auch stehen lassen. Nachtportier muss dauernd erreichbar sein im Hotel. Jesus muss nicht dauernd erreichbar sein. Wenn wir nicht wollen, kann er auch weggehen. Eine Geschichte, die so wunderbar begonnen hat, die eigentlich Amerikaner sagen, Homecoming, ein Heimkommen hätte bedeuten können. Ein Jubel endet mit dieser Tragödie, Jesus geht weg. Und verstehen Sie es bitte, ich bin erschrocken. Hätte ja sein können, auch bei uns, dass, wie die Leute von Nazareth sagen, mit uns ist doch alles in Ordnung. Wir brauchen keinen Erlöser, wir verehren Gott, wir gehen in die Synagoge, wir können zuhören, wenn da die Propheten verlesen werden. Wir lieben die Worte der Gnade, wir werden es gleich nachher noch einen Text lesen. Mit uns ist doch in Ordnung. Und dann geht Jesus weg. Ich denke, wir sind das Volk der Reformation, wir haben Erweckungsbewegungen, Evangelisationen, Kalender, eine Fülle von Schriften, kriegen Sie auch so viel von Missionswerken, Drucksachen, dass man kaum mehr nachkommt, sie sortieren auf dem Nachttisch und nach einer Zeit wegzutun, bevor man sie gelesen hat. Uns geht's wohl, wunderbare Druckschriften auf Hochglanzpapier, wir haben Tagungsstätten wie hier. Eine solche Dichte von hauptamtlichen Mitarbeitern im Reich Gottes, wie es in keinem Land gibt, die Fülle von Diakonen, Missionaren, Stadtmissionaren, Diakonisten, Sozialarbeitern. Und vielleicht sagt Jesus, ich gehe weg, ich habe kein Interesse. Siehe, ich stehe vor der Tür, bin ich bei euch drin. In Laodicea haben sie gemeint, Offenbarung 3, wir sind reich und satt, wir haben keinen Bedarf. Und Jesus sagt, nein, Entschuldigung, ich bin draußen vor der Tür, nicht bei euch drin. Es war kein großes Fest des Heimkommens, sondern eine verpasste Entscheidungsstunde in Nazareth, im Grund genommen schon vorweggenommen. Ganz am Anfang des Evangeliums, bei Lukas ist das großartig aufgebaut. Was Jesus sagt, wenn sie euch verfolgen von einer Stadt in die andere, dann schüttelt den Staub von euren Füßen. Da sagt, ich möchte nicht mal den Dreck an den Schuhen von euch haben. Weg! Das Evangelium war nahe bei euch, aber wenn ihr nicht wollt, ihr müsst es ja nicht haben. Oder wenn Jesus mehrfach sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt. Ihr Nazareth, ihr wart berufen, ihr wart eingeladen. Wenn überhaupt jemand begreifen konnte, dass ich, Jesus, der Sohn Gottes, zu euch gehöre, hättet ihr es begreifen können. Ich sage euch, dass keiner derer, die geladen waren, mein Abendmahl schmecken wird. Lukas 14. Ihr wart eingeladen. Eine ganz tragische Stunde und wir müssen immer mithören, weil es ja uns betrifft, auch wir sind eingeladen. Und Gott bewahre uns davor, vor dem Grauenhaften, dass Jesus weggeht von uns. Herr, bloß das nicht. Aber es wird höchste Zeit, dass wir mal dem Text nochmal genau nachgehen, was war denn eigentlich passiert. Also Vers 16, er kam nach Nazareth, wo er aufgewachsen war, und ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Weiß nochmal, wie ich schön unterbrechen darf. Ich möchte jetzt kommentierend lesen, wie so bei einer Gemeinschaftsstunde auf der Schwäbischen Alb einer gesagt hat, im Ruhrgebiet, ach, die Leute, die in die Kirche bei uns kommen, kommen aus Gewohnheit und Sitte. Dann hat der alte Stundenbruder Franz Schwenkel gesagt, das ist eine gute Sitte. Heute erleben wir es in unseren Gemeinden, selbst in Gemeinden, die gut versorgt sind mit bibeltreuen Verkündigern, dass der Gottesdienstbesuch abbröckelt. Naja, ich höre mir am Radio was an oder ich lese selber eine Andacht. Jesus ging nach seiner Gewohnheit am Sabbat in die Synagoge. Hätte ja auch sagen können, ich als der Sohn Gottes, ich bringt der Welt die gute Botschaft, was muss ich mir die Schriftgelehrten anhören? Er war sich nicht zu gut dazu, ging nach seiner Gewohnheit in die Synagoge und stand auf und wollte lesen. Die Männer dürfen die Abschnitte, die in der Synagoge verlesen werden, durfte lesen. Da wurde ihm das Buch des Propheten Jesaja gereicht. Es wird ganz interessant. Und als er das Buch auftat, fand er die Stelle, wo geschrieben steht, Jesaja 61, der Geist des Herrn ist auf mir. Ich sage, es wird sehr interessant, weil die Zentralstelle zum Verständnis dessen, was Jesus für mich bedeutet, für sie bedeutet. Auch bei Jesaja ist nämlich wo? Jesaja 53. Er war der allerverachtetste und unwerteste. Ha, sogar in der Heimat Nazareth. Der allerverachtetste. Aber des Herrn Plan wird durch seine Hand gelingen. Aber er trug unsere Sünde. Unser Herr. Der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Weil er die Sünde der vielen getragen hat. Wenn nachher Jesus sagt, ich bin gekommen zu einer Erlösung für die vielen. Das ist Jesaja 53. Warum liest Jesus nicht, als ihm die Rolle gelesen wird, warum schlägt er nicht auf bei Jesaja 53? Unser Professor Martin Hengel in Tübingen hat einmal, als ich da gefragt habe, was ist eigentlich los, sagt er, im Judentum wird in den meisten alttestamentlichen Prophetenstellen Jesaja 53 ausgelassen. Ganz bewusst, 100 nach Christus, war damals früher noch, aber 100 nach Christus, bewusste Entscheidung, Jesaja 53 wird überhaupt nicht mehr gelesen. Weil es so deutlich auf Jesus hinweist, dann müsste Israel sagen, das ist doch der Allerverachtetste, den Gott erwählt hat zum Tragen der Sünden. Es kann Jesus bloß die Jesaja 61 aufschlagen. Aber das ist genauso wichtig, der Geist des Herrn ist auf mir. Bei Jesaja ist das mehrfach gesagt, etwa Jesaja 11, die große Stelle, die Sie vielleicht auch kennen, wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isaias, auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn. Und wenn es bei der Taufe heißt, wird Geist wie eine Taube herabfahren, der Geist des Herrn ist auf mir. Der Geist Gottes durchdringt mich, um. Weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen. Jetzt, welches Wort würden Sie betonen, wenn Sie aufgefordert wären, wie Jesus die Jesaja-Stelle zu lesen? Würden Sie sagen, der Geist des Herrn ist auf mir? Würden Sie sagen, der Geist des Herrn? Oder würden Sie sagen, der Geist des Herrn ist auf mir? Oder weil er mich gesalbt hat? Oder zu verkündigen? In letzter Zeit ist in der normalen Christenheit immer betont worden, das Evangelium den Armen. Ah, die Botschaft, Freiheit für die Armen. Was würden Sie betonen? Aber wenn Sie aufgefordert würden zum Lesen, irgendwas müssten Sie betonen, sonst ist es langweilig.
Alle Menschen.
Der Geist des Herrn.
Ja, alles möglich.
Ganz.
Wissen Sie, was ich betonen will? Zu verkündigen. Wie heißt unsere Jahreslosung? Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen. Was ich euch zu sagen habe. Vor Pilatus sagt Jesus, dazu bin ich geboren, dazu bin ich in die Welt gekommen, dass ich die Wahrheit bezeugen soll. Sie müssen mal dem nachgehen. Jetzt, wenn wir schon eine schöne Jahreslosung haben, meine Worte vergehen nicht, wie viel Jesus über seine Worte gesagt hat, wenn ihr bleiben werdet in meiner Rede, in meinen Worten, seid ihr in Wahrheit meine Jünger. Die Wahrheit wird euch frei machen. Wer nicht an meinem Wort bleibt, der ist schon gerichtet. Die Worte, die ich euch gegeben habe, sind Geist und Leben. Der Heilige Geist schwirrt nicht bei irgendwelchen Dingen herum. Die Worte, die ich euch gegeben habe, sind Geist und Leben. In meinen Krankheitszeiten vor bald 3 Jahren haben mir die Lieder von Hiller sehr viel bedeutet, wo es mal heißt, wenn ich auch gar nichts fühle von froher Zuversicht. Es wird nicht erwartet, dass wir bis zum Sterben sagen, Herr Jesus, ich freue mich so auf dich. Wenn ich auch gar nichts fühle von froher Zuversicht, entzieh mir bis zum Ziele doch diese Gnade nicht, dass ich mög mit Verlangen an deinem Worte hangen. Oder dass ich mög mit Verlangen an dem noch festzuhangen, was mir dein Wort verspricht. Auch wenn ich keine Heilung erlebe, keine Wunder, dann möchte ich an dem festhängen, was mir dein Wort verspricht. Was verspricht denn das Wort Gottes bis zum Sterben hinein? Nicht bloß Wort Gottes, sondern Wort des Herrn Jesus. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Ich will wiederkommen, euch zu mir nehmen. Sie müssen sich diese Worte aufschreiben. Dass ich bin gekommen zu verkündigen. Dass wir die Worte ernst nehmen. Der Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Also der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen die frohe Botschaft, das Evangelium, den armen Menschen, die Angst haben vor dem Sterben. Ich nicht bloß denke, die wenig im Geldbeutel haben. Ich erlebe es immer wieder in der Seelsorge, dass Menschen, die für mich aussehen wie Säulen im Reich Gottes, wenn es ans Sterben geht, ins große Flattern kommen. Das ist ganz normal. Das ist kreatürlich. Stimmt denn das mit dem Glauben, dass Jesus mich nicht loslässt? Oder habe ich mir selber was vorgegaukelt? Diesen armen Menschen hat Jesus das Evangelium gebracht, die frohe Botschaft. Niemand soll euch aus meiner Hand reißen. Ich will wiederkommen, ich will euch sehen. Durch mich kommt man zum Vater. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, auch die in meinem Körper. Ich bin doch gefangen, ich bin gebunden an dem, was meine Fantasie sagt, meine Ungeduld, mein Hass, mein Zorn, mein Aufrechten. Alles gehört zum Körper. Dass ich einmal frei werden soll von all dem, was mich belastet. Er wird mich verklären in sein Bild. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und wir werden ihm gleich sein. Dazu ist Jesus gekommen, das anzukündigen. Den Blinden, dass sie sehen sollen, wenn wir einmal erkennen werden. Ich will schauen dein Antlitz in Gerechtigkeit. Ich will satt werden, wenn ich erwache an deinem Bilde. Dann will ich froh erwachen, mach meinen Mund voll Lachen. Das ist aber das ewige Leben, Johannes 17. Ewige Leben. Dass wir unsere Angehörigen wiedersehen. Vielleicht wäre es schön, gell? Wie heißt es, wie sagt Jesus? Das ist das ewige Leben, dass sie dich, der du allein wahrer Gott bist und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn ich frei von Wehsein Angesicht sehe. Das meint Jesus. Das habe ich euch angekündigt, das Angebot. Zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Und als er das Buch zutat, Vers 20, gab er es dem Diener der Synagoge und setzte sich, jetzt wissen Sie, wie ein Synagogengottesdienst läuft, die Männer können aufstehen, wir wissen es auch von Paulus, wurde gewunken, ob er lesen will, der darf einen Schriftabschnitt lesen, und setzte sich. Und aller Augen in der Synagoge sahen auf ihn, erwartungsvoll, waren fromme Leute, die haben zugehört, was aus dem Propheten Jesaja gesagt wurde. Und er fing an, zu ihnen zu reden. Heute ist dieses Wort der Schrift erfüllt vor euren Ohren, dass der Geist Gottes mich beauftragt, bevollmächtigt hat, euch zu verkündigen, die Fülle der Gnaden Gottes. Vers 22. Und sie gaben alle Zeugnis von ihm und wunderten sich, dass solche Worte der Gnade aus seinem Mund kamen. Also herrlich, wie der reden kann. Imponierend, faszinierend. Und wir entdecken etwas von der Herrlichkeit Gottes, Worte der Gnade. Und sprachen, ist das nicht Josefs Sohn? Hat es doch der aus dem Zimmermannsgässle. Wie kann das sein? Das war der entscheidende Bruch in Nazareth. Jesus hat mal gesagt, auf dass sie den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt auch den Vater nicht. Der ist nicht bloß der Zimmermannssohn, nicht bloß der Josefssohn. Der Josef war der Ziehvater. Ich habe euch gerade gesagt, der Geist des Herrn, der Geist Gottes ist auf mir. Dass ich euch die Geheimnisse Gottes weitersage, ankündige, anbiete. Und jetzt müsstet ihr doch sagen, der Erlöser ist gekommen, der Sohn Gottes hat uns besucht. Josefs Sohn. Wir Christenmenschen machen zu viel an allerlei Sünden herum, an moralischen Pannen. Überhaupt ist im Augenblick in der Christenheit wird viel zu viel über Moral geredet, gerade weil es in unserem Volk so unmoralisch zugeht. Das ist eine Verführung. Jesus hat nach Johannes 16, das ist uns berichtet, gesagt, der Heilige Geist wird euch die Augen auftun, damit ihr wisst, was Sünde ist. Was ist Sünde? Dass sie nicht glauben an mich. Das ist die Sünde. Ich weiß noch, wie beim Eröffnung des Kirchentags 52, Nachkriegskirchentag in Stuttgart, unser Altlandesbischof Haug, mein väterlicher Freund, hineingerufen hat in die nächtliche Versammlung beim Eröffnungsgottesdienst. In der Christenheit kann Leben erst wieder aufbrechen, wenn wir wieder Christus ernst nehmen. Nicht bloß Gott oder irgendwas Religiöses oder Frommes. Wenn wir Christus wieder ernst nehmen, in der Christenheit. Die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Und jetzt geht's logisch weiter. Und Jesus sprach zu ihnen, ihr werdet mir freilich dieses Sprichwort sagen, Arzt, hilf dir selber. Denn wie große Dinge haben wir gehört, die in Kapernaum geschehen sind, tust doch auch hier in deiner Vaterstadt. Jesus hat einmal sogar dem Hauptmann von Kapernaum gesagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, glaubt ihr nicht. Euch genügt das Wort nicht, die Vollmacht, mit der ich rede. Ihr müsst ihr ein besonderes Halligalli noch haben. Dass Stimmung da ist im Bau. Die ganz große Gefahr der Christenheit, dass wir heute meinen, es müsste alles mit Moderation und Vorsicht mit noch Zaubertricks und Bands und Musik gemacht werden, die Botschaft aufpeppen, da ist die Welt besser, da schaue ich mir lieber die Harald Schmidt-Show an, wenn sie überhaupt noch läuft oder sowas. Die sind besser. Da sind wir immer bloß zweitklassig. Aber wir wollen immer Zeichen und Wunder. Ach, da passieren Heilungen, wie der redet. Ah, wunderbar. Nein. Wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, ihr habt das Wort. Dazu bin ich in die Welt gekommen. Das Wort, du bist mein. Wenn Jesus sagt, ich erkenne die Meinen. Es gibt kein größeres Wort, als dass Jesus uns schwache, versuchliche Menschen als die Seinen bezeichnet. Immer wieder, du bist mein. Jesus nimmt das auf von Jesaja 43. Fürchte dich, ihr habt gelöst, du bist mein. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie. Meine. Ich habe vorhin Hiller zitiert. Solange ich hier noch walle, soll dies mein Seufzen sein. Ich spreche in jedem Falle, Herr, hilf mir, ich bin dein. Wenn morgens ich erwache und schlafe abends ein, befehle ich Gott die Sache, Herr, hilf mir, ich bin dein. Gehe ich an die Geschäfte. So bitte ich um Gedeihen, ihn um Verstand und Kräfte. Herr, hilf mir, ich bin dein. Will mich mein Fleisch betrügen, betrogen von dem Schein, soll mich dein Geist vertreten. Herr, hilf mir, ich bin dein. In meiner letzten Stunde soll das gelten. Herr, hilf mir, ich bin dein, weil du es gesagt hast, meine Schafe hören meine Stimme. Und wenn Jesus das verlorene Schaf, sagt es von dem Hirten, der dem verlorenen Schaf nachsteigt, und wenn er es gefunden hat, sagt er nicht, oh du dummes Schaf, dass du immer wieder wegläufst, aber ich bin immer noch da und hol dich. Nein, er nimmt's auf die Schultern vor Freude und ruft den Freunden und Verwandten, freut euch mit mir, ich habe es dumme Schäfle gefunden. Nein, wie sagt er, ich habe mein Schaf gefunden, mein. Lassen Sie uns an diesem Wort festhalten. Soll kein wichtigeres Gebet sein heute Abend, als Herr, hilf mir, ich möchte zu deinen gehören. Sprich's über mir, du bist mein. Das kann nicht verstärkt werden durch Wunder und Zeichen. Verstehen Sie, Der ganze Zusammenhang des Lukas-Evangeliums, wenn Sie geschwind durchblättern, Kapitel 1, du wirst einen Sohn gebären, du sollst den Namen Jesus geben, er wird auf dem Thron seines Vaters sitzen, König sein über das Haus Jakob, bei Gott ist kein Ding unmöglich, und dann kommt der Lobgesang des Zacharias, er besucht und erlöst sein Volk, euch ist heute der Heiland geboren, Christus, der Herr in der Stadt Davids. Ich habe den Heiland gesehen, sagt der Zacharias, der Simeon, der Greise Simeon. Und dann kommt die Versuchungsgeschichte, Kapitel 4, wo Jesus mit dem Wort der Schrift die Versuchung besteht. Und jetzt kommt nach den drei Versuchungen des Satans die vierte Versuchung. Gibt Jesus auf, wenn er selbst in seiner eigenen Vaterstadt abblitzt? Wird er dann sagen, dann lassen wir's. Wenn die Menschen nicht wollen, wenn das so ist, er kam in sein Eigentum, Johannes 1, die Seinen nahmen nicht auf, dann lassen wir's. Dann gehe ich wieder zurück zum Vater. Wenn Jesus durch sie mitten hinweg geht, dann lässt er wohl Nazareth. Aber ich habe noch andere Städte und Dörfer, zu denen muss ich gehen. Luther hat einmal gesagt, das Evangelium wie ein fahrender Platzregen, so ein Aprilregen, den sieht man über den Marktplatz kommen und dann regnet es geschwind und dann zieht es weiter und ist weg. Vielleicht ist über uns der fahrende Platzregen des Evangeliums schon weggegangen und nicht mehr da. Ist ein Ernst, solange ich es noch festmachen kann, auch wenn Gott mir noch Kräfte gibt und einen klaren Verstand, ich möchte es festmachen mit seinem Wort, ich möchte dein Eigen sein. Vielleicht ein dummes Beispiel, als wir in Tansania waren, bei dem Bischof Shitemo in seiner ganz armen Diözese von Morogoro, hat er gesagt von seinem zweiten Pfarrer in der Kathedrale, junger Afrikaner, er hat die Gabe des Heilungsgebetes, er kann die Hand auflegen. Und dann haben wir gesagt, ja und Sie, Bischof, dann hat er gesagt, man muss doch nicht alle Gaben haben. Und dann haben wir gesagt, ja, bei uns gab es auch mal Blumenhart, aber es gibt so wenig Heilungen und Wunder. Da hat er ganz erstaunt gesagt, but you have doctors. Ihr habt doch Ärzte. Ihr braucht doch gar keine Wunder. Gell? Ihr seid doch versorgt mit Medizin, mit herrlichsten Einrichtungen. Das war so nüchtern. Und so möchte ich fast übertragen sagen, wenn wir sagen, Herr, du kannst doch Wunder, er kann große Wunder tun, dass ich überhaupt hier stehen kann, ich weiß, dass es ein Wunder ist, dass unser Herr noch ein Zeit ein bisschen an mir arbeiten muss, bevor ich würdig bin der Auferstehung. Aber es gibt großartige Wunder. Aber Herr Jesus sagt, aber ihr habt doch mein Wort. Und mit dem kannst du doch sterben, wenn du 18 bist oder 82. Herr, hilf mir, ich bin dein. Das ist das Wichtigste. Darf sie geschwind bitten, Johannes 3 aufzuschlagen. Johannes 3. Es sind immer Querverbindungen da in den Evangelien. Wir zitieren gern Johannes 3, 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern ewige Leben haben. Jetzt wird es wichtig. Denn Gott hat seinen Sohn, nicht bloß den Josef-Sohn, seinen Sohn, nicht in die Welt gesandt, dass die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, den Sohn Gottes, der wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet. Denn er glaubt nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes. Das ist das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Was Jesus hier gesagt hat, wird anschaulich in Lukas 4, in der Begegnung von Jesus mit den Leuten von Nazareth. Die nicht glauben wollen an den Sohn Gottes, Josefs Sohn. Die nicht glauben wollen an sein Wort. zugleich der Beginn, wie eine große Brücke zur Passion, dass Jesus ausgestoßen wird. Er hat gelitten draußen vor der Stadt. Lasst uns nun hinausgehen mit ihm aus dem Lager und mit ihm leiden. Wir sind Fremdlinge in der Welt mit ihm. Wir dürfen nicht betroffen darüber sein, wie die sagen, die sind komisch und die sind ja so bigott, wenn wir glauben an den Namen des Sohnes Gottes. Können wir uns benehmen, wie wir wollen? Wir sind komisch in dieser Welt. Wir glauben vielleicht noch was Religiöses oder so. An Jesus entscheidet sich alles und an seinem Wort. Gib, dass wir leben in deinem Wort. Wunderbar, dass ich den lieben Freund Heinz Bröschel hier getroffen habe. Wir haben miteinander in Jugendwerkszeiten gerungen und gearbeitet. Der Vorsitzende damals des Evangelischen Jugendwerks in Württemberg war Professor Dr. Helmut Lampater, großer Schriftausleger. Und wenn der unsere Sitzung des Landesarbeitskreises begonnen hat, mit einer kurzen Andacht, Gebetsgemeinschaft, die hat er dann meist abgeschlossen mit diesem Gebet der Reformationszeit: Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort. Beim letzten Vers war es meist so, dass er gebetet hat: Gib, dass wir leben in deinem Wort. Pause, Pause. Ja, manchmal hinübergeschaut, er hat so viel nachts gearbeitet, ist er jetzt eingeschlafen oder hat er Kreislaufbeschwerden bekommen? Nein! Nach einer ganz langen Pause hat er Amen gesagt. Das war ihm wichtig, gib, dass wir leben in deinem Wort, leben. Dazu bin ich gekommen, der Geist Gottes über mir zu verkündigen, die Freiheit, die großartige Freiheit der, die nicht im Tod bleiben sollen. Nicht verdammt zu dem, was meine ganze Körperlichkeit, was an Einflüssen auf mich hineingekommen ist, dass ich das durchtragen muss, sondern befreit. Bin frei von weh, ich sein Angesicht sehe. Welch eine Begegnung. Jesus und die Leute von Nazareth. Mir ist ganz neu das Herz aufgegangen, vielleicht haben Sie es auch gemerkt. Herr Jesus, danke für dein gutes Wort. Du bist gekommen, nicht dass du dir dienen lässt, sondern dass du uns dienst und dein Leben gibst zu einer Erlösung für die vielen, auch für uns, für jedes unter uns. Schenk uns eine Gewissheit des Glaubens, die sich festmacht an dem, niemand wird sie aus deiner Hand reißen. Und du willst uns herausführen und zum Vater bringen. Herr, welche Aspekte? Vielen Dank dafür. Amen.